HR Info. Netzwelt.
Stellen Sie sich vor, das Krankenhaus, in dem Sie liegen, ist lahmgelegt und Sie müssen in ein anderes verlegt werden. Gleichzeitig droht das gesamte Mobilfunknetz abzustürzen. Ministerien sind in Aufruhr, weil sie um den Diebstahl geheimer Informationen bangen. Dieses Szenario klingt wie das Drehbuch eines Hollywood-Filmes, war aber vor genau 2 Jahren Realität. Beim größten Cyberangriff der Geschichte, bei dem Erpressersoftware eingesetzt wurde. Die Frage ist jetzt 2 Jahre später, was haben wir daraus gelernt und wie schutzlos sind wir Cyberangriffen ausgeliefert? Antworten darauf gibt die heutige HR-Info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Mehrere 10.000 Computer wurden bei der Cyberattacke im Mai 2017 angegriffen, in über 100 Ländern. Wie ein hochansteckender Virus hatte sich die schädliche Software unter dem Namen WannaCry binnen kurzer Zeit ausgebreitet und millionenfach Computer angegriffen, einmal quer über den Globus. Mit Auswirkungen, die einem Blackout ähneln. In Großbritannien mussten Krankenhäuser Patienten verlegen. In Russland wurden 1.000 Computer des Innenministeriums beschädigt und in Deutschland sind Fahrkartenautomaten und Anzeigetafeln der Deutschen Bahn abgestürzt. Doch wie konnte es überhaupt zu einem derart heftigen Angriff kommen? Das will ich jetzt von Oliver Günther wissen. Er ist einer der Autoren des HR-Info-Podcasts Cybercrime, für den er viel zu diesem Thema recherchiert hat. Olli, was ist da vor 2 Jahren schiefgelaufen?
Es sind eigentlich mehrere Sachen schiefgelaufen. Es ist eigentlich eine ganze Fehlerkette gewesen. Fangen wir mal mit dem Anfang an, mit dem ersten Glied in dieser Fehlerkette. Es gab eine Sicherheitslücke im Betriebssystem Windows. Und diese Sicherheitslücke haben die Hacker ausgenutzt, um WannaCry, eine sogenannte Ransom-Software, in dem Betriebssystem dann zu installieren. Und diese Ransomware hat dann Folgendes gemacht. Es hat die Daten verschlüsselt. Damit waren sie für den Nutzer unbrauchbar. Und das Ganze war dann verbunden mit einer Ankündigung, wenn man auf ein bestimmtes Konto Bitcoins in einer bestimmten Summe überweist, dann werden die Daten wieder freigegeben. Jetzt kam aber was Zweites dazu. Diese Sicherheitslücke war zwar schon länger bekannt und Windows hat auch schon Updates angeboten, sogenannte Patches, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Aber nicht für alle älteren Windows-Systeme vor allen Dingen wurde diese Patches angeboten. Es gab Versionen, zum Beispiel Windows XP, da gab es dieses Patch nicht. Das heißt, die Sicherheitslücke war da nicht zu schließen. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt in diesem Aspekt war, selbst für die Windows-Versionen, wo es Updates gab, haben nicht alle User-Nutzer die installiert. Das heißt, teilweise waren auch die Nutzer selber schuld, dass diese Sicherheitslücke in Windows-Systemen offen blieb. Dann gab es noch schließlich ein letztes Element. Angeblich, so heißt es, hat der amerikanische Geheimdienst NSA schon viel länger von dieser Sicherheitslücke gewusst, hat sie aber für sich behalten, um sie möglicherweise für Spionagezwecke zu nutzen. Im März 2017 hat dann die NSA diese Sicherheitslücke bekannt gegeben. Aber Experten sagen, wäre das früher erfolgt, dann wäre es möglicherweise nicht zu dem Schaden gekommen, der dann letztendlich durch WannaCry angerichtet wurde.
Das Ganze hat, wie du gerade gesagt hast, ein Riesenausmaß angenommen. Also die Schadsoftware hat sich millionenfach verbreitet binnen kurzer Zeit. Wie war das überhaupt möglich, dass die wirklich sich so ausgebreitet hat weltweit in über 100 Ländern?
Naja, einmal ist das Ausmaß damit begründet, dass es eben sich um eine Sicherheitslücke im Betriebssystem Windows handelt. Und Windows ist nun eines der am meisten verbreiteten Softwareprogramme auf der ganzen Welt, ist im Grunde genommen ja das Betriebssystem. Und weil es gerade da eine Sicherheitslücke gegeben hat, waren halt auch extrem viele Rechner von dieser Sicherheitslücke betroffen. Besonders perfide an WannaCry aber war auch, dass es anders funktioniert hat als eine normale Ransomware, in Anführungsstrichen. Denn normalerweise verschicken digitale Erpresser, und das ist ja eine Ransomware, eine Erpressungssoftware, diese Schadsoftware via Mail. Und ein User muss diese Mail erstmal öffnen. Sprich, normalerweise muss ein Nutzer zu einer aktiven Aktion veranlasst werden, um die Ransomware überhaupt erst zu starten. Und das war bei WannaCry nicht nötig. WannaCry hat sich sozusagen, wenn es einmal im System drin war, von selbst verbreitet. Und das ist sozusagen der zweite Grund gewesen für diese massenhafte Verbreitung.
Verstehe. Ziel der Cyberattacke war es ja, durch die Schadsoftware, wie du gesagt hast, Lösegeld zu fordern. Weiß man denn jetzt 2 Jahre später, wer eigentlich die Hintermänner dieses Angriffs waren?
Also endgültig weiß man das bis heute noch nicht. Das ist aber ganz üblich bei solchen Attacken. Da kommt man eigentlich fast nie dahinter, wer der Initiator oder wer der Täter oder wer die Täter gewesen sind, weil es einfach extrem schwer zurückzuverfolgen ist. IT-Sicherheitsfirmen haben relativ schnell nach WannaCry vermutet, dass Nordkorea hinter WannaCry stecken könnte. Diese Hinweise hätten sich ergeben aus verwendeten Software-Tools, die identisch seien mit Software-Tools, die auch bei anderen Attacken verwendet worden seien, und zwar von einer Hackergruppe namens Lazarus, die wiederum in Verbindung gebracht wird mit dem nordkoreanischen Geheimdienst. Aber richtiger Beweis ist das nicht. Zumal man solche Spuren auch ganz bewusst legen kann, falsch legen kann, um sich von sich selbst abzulenken. Das nennt man dann in dem Bereich Cybercrime False Flag Operation. Es ist grundsätzlich eine Besonderheit von Cybercrime-Attacken, dass sie von jedem Ort der Welt aus initiiert werden können. Räumliche Nähe zwischen Täter und Opfer ist einfach keine Bedingung mehr. Und das macht auch die Ermittlungen in diesem Bereich so besonders schwierig.
Wie groß ist denn jetzt die Gefahr, dass so etwas nach der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, vor 2 Jahren nochmal passiert? Eigentlich müssten wir doch daraus gelernt haben, oder nicht?
Also das Risiko, dass sowas wie WannaCry wieder passiert, das ist tatsächlich gegeben. Das hat sich erst in diesen Tagen wieder gezeigt. Da hat nämlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewarnt vor einer aktuellen Schwachstelle in dem Betriebssystem Windows. Und in der Veröffentlichung des BSI heißt es dazu wörtlich, Zitat, diese Schwachstelle kann zu ähnlich verheerenden Angriffen führen, wie wir sie 2017 mit WannaCry erleben mussten. Und noch etwas anderes erinnert in dem Zusammenhang ziemlich an das WannaCry-Szenario von damals. Windows habe auch diesmal für die betroffenen Versionen wieder ein Update zur Verfügung gestellt und die Nutzer sind jetzt dringend aufgefordert, diese Updates zu installieren. Also, diese aktuelle Warnung zeigt, eine Attacke wie WannaCry oder in einem ähnlichen Stil ist jederzeit wieder möglich. Zumal man auch eins sagen muss, solche Schwachstellen sind eben keine Ausnahme, sondern die sind nach wie vor Alltag. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat für das Jahr 2018 mehr als 700 Sicherheitslücken, kritische Sicherheitslücken, in den 10 meistgenutzten Softwareprogrammen, also Windows, Microsoft Office, aber auch Google Chrome oder Linux aufgelistet. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Und jede dieser kritischen Schwachstellen kann im Prinzip von Hackern für eine Attacke genutzt werden. Immerhin eine gute Nachricht gibt's. Die Zahl dieser kritischen Sicherheitslücken ist in den letzten Jahren zurückgegangen und das ist auch ein Indiz dafür, denke ich, dass man das zumindest auf Herstellerseite dieses Risiko einer solchen Cyberattacke wie WannaCry inzwischen ernst nimmt oder ernster nimmt.
Wenn wir jetzt den Blick nach Deutschland richten, wie gut sind wir denn gegen solche Cyberangriffe hier aufgestellt, beziehungsweise wie schlecht?
Ich finde, dass diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten ist, weil es gibt natürlich nicht nur WannaCry, es gibt noch ganz andere Attacken, die man sich vorstellen kann, angefangen von Sabotage über Manipulation, über Datenklau, also es gibt ja ganz verschiedene Sachen. Grundsätzlich muss man sagen, für Hackerattacken ist Deutschland, ich sage mal, ein lukratives Ziel. Wir sind ein Hightech-Standort mit Firmen, die hochdigitalisiert sind, die auch in Forschung ziemlich weit vorne sind in den verschiedensten Bereichen. Von daher ist das für Hacker immer interessant, zum Beispiel da auch Betriebsspionage zu betreiben. Unsere Gesellschaft ist inzwischen sehr, sehr abhängig von Digitalisierung, vom Funktionieren digitaler Strukturen. Auch das macht es natürlich für Hacker, ich sage mal, attraktiv, mit Angriffen zu drohen. Auf der anderen Seite haben wir bei unseren Recherchen, auch für unseren hr-info-Podcast Cybercrime, immer wieder festgestellt oder von IT-Experten gehört, so hoch die Bedrohungslage eigentlich ist in Deutschland. Auf der Gegenseite wird gerade seitens von Firmen, seitens der Wirtschaft noch zu wenig getan, zu wenig Geld investiert in IT-Sicherheit. Also da gibt es auch aus Sicht von Experten noch eine erhebliche Lücke zwischen der großen Bedrohung auf der einen Seite und den noch zu geringen Investitionen in Sicherheit auf der anderen Seite.
Es gibt ja auch immer mehr Studien, zum Beispiel von Unternehmensberatungen, die sagen, dass die Gefahr von Cyberangriffen in Deutschland wächst. Manche reden sogar davon, dass sich die Gefahr in den letzten Jahren verdoppelt hat. Woran liegt das denn? Also unsere Informationstechnologie entwickelt sich doch stetig weiter, um solche Angriffe im Griff zu haben, oder nicht?
Ja, das ist die eine Seite. Sicherheitstechnologien entwickeln sich weiter. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass unser gesellschaftliches Leben, genauso wie das Wirtschaftsleben, immer, immer abhängiger wird von Digitalisierung und von Software. Und von daher haben wir auf der einen Seite vielleicht eine optimiertere Sicherheitstechnologie, aber wir haben auf der anderen Seite auch immer mehr Angriffsflächen, weil in immer mehr Bereichen des Lebens eben Software eingesetzt wird. Und deshalb sagen IT-Experten auch, es macht eigentlich gar nicht so einen großen Sinn darauf zu setzen, dass wir unsere Systeme 100% technisch sicher werden. Es geht eigentlich heute vielmehr darum, wie gut bin ich eigentlich aufgestellt für den Fall, dass ich tatsächlich Opfer einer Attacke werde? Und ein ganz typischer Schwachpunkt ist zum Beispiel, dass Attacken viel zu spät erkannt werden. Es dauert heute immer noch Wochen, bis Cyberattacken überhaupt zum Beispiel in einem Unternehmen auffallen. Und das ist dann gerade, wenn es um den Schaden geht, halt schon relevant, ob ich eine Attacke sehr schnell entdecke oder ob es wochenlang dauert, bis ich überhaupt mitbekomme oder haben sich Hacker in mein System, sind in mein System eingebrochen.
Sagt Oliver Günther. Er hat für HR Info zusammen mit Kollegen einen Podcast zum Thema Cybercrime erstellt. Wenn Sie da mal reinhören wollen, klicken Sie einfach auf cybercrime.hr.de. Die Ohnmacht, nicht zu wissen, wann ich Opfer eines Angriffes geworden bin oder nicht, schürt Angst. Und die wächst. 9 von 10 Internetnutzern sehen eine stärkere Bedrohungslage in Deutschland. 2/3 von ihnen fühlen sich außerdem in Deutschland schlecht gewappnet. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Susanne Demel ist dort im Vorstand und von ihr wollte ich wissen, was glauben Sie, warum ist die Angst vor Cybercrime derart gestiegen? Hat hier der deutsche Staat versagt?
Ich glaube, das ist kein spezifisch deutsches Problem. Generell glaube ich, dass das Gefühl der Unsicherheit teilweise daher kommt, dass man zwar seine digitalen Geräte ganz selbstverständlich nutzt, aber das Wissen darum, wie man sie auch wirklich sicher nutzt, ist noch nicht ganz so ausgeprägt.
Was glauben Sie denn, woran mangelt es dann? Also was müsste dann passieren?
Ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir noch mehr Aufklärung betreiben, wie die Verbraucher sich schützen können gegen Sicherheitsangriffe. Sicherheitstipps geben wir zum Beispiel auf unserer Website. Wie schütze ich meine digitale Identität? Wie erkenne ich, dass eine E-Mail vielleicht eine Angriffs-E-Mail ist? Oder wie mache ich mein Smartphone sicher? Das ist oft gar nicht so schwierig. Aber ich glaube, wir müssten damit schon früher anfangen. Das muss ein Thema in der Schule sein. Wir müssen auch alle bereit sein, uns ein kleines bisschen über die netten Dinge hinaus, die Spaß machen, eben mit der Technik auseinanderzusetzen, die wir nutzen. Und wir müssen es auch leichter machen, Geräte sicher zu nutzen. Es gibt auch zum Beispiel von Deutschland sicher im Netz eine App, die SIBA-App nennt die sich, die kann man sich kostenlos runterladen. Die gibt einem immer Hinweise, wenn es wieder einen neuen Sicherheitsvorfall gab und wie gefährlich der ist oder wie dringend es ist, was zu unternehmen, und gibt auch Anleitungen, was ich tun muss. Ich glaube, solche relativ einfachen Angebote zu nutzen, gibt einem schon sehr viel mehr Sicherheit.
Also sind auch die Verbraucher irgendwo gefragt, sich zu schützen, indem sie auch ihre Software immer regelmäßiger updaten und Antivirenprogramme installieren. Also es geht nicht nur darum, vom Staat geschützt zu werden, sondern es geht auch darum, der Verbraucher muss aktiv werden.
Genau, und er darf auch gerne, wenn er denn mal angegriffen wurde, sich an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Denn es ist natürlich darüber hinaus auch wichtig, dass solche Vorfälle dann auch verfolgt werden und dass die Polizei weiß, was für neue Phänomene auftreten und wo sie überall auftreten, sodass sie möglichst die Täter auch finden kann.
HR Info, Netzwelt.
Doch reicht es, die Polizei einzuschalten, wenn ich angegriffen werde, so wie bei jeder anderen Straftat? Jürgen Kunert aus Neuberg im Main-Kinzig-Kreis hat die Erfahrung gemacht, es reicht nicht. Seine Sanierungsfirma ist vor wenigen Wochen Opfer einer Cyberattacke geworden. Das Landeskriminalamt konnte ihm dabei nicht helfen. Dass sein Unternehmen am Ende die Arbeit wieder aufnehmen konnte, hat er nur erreicht, weil er den Tätern im Darknet 10.000 Euro Lösegeld gezahlt hatte. Mehr dazu von Koray Elele.
Firmenchef Jürgen Kunert erlebt den Albtraum eines Unternehmers. Nichts geht mehr, er und seine 15 Mitarbeiter der Sanierungsfirma können nicht arbeiten. Der 55-Jährige steht fast vor dem Aus.
Also es hätte mich nicht die Existenz gekostet, es ist die Existenz, die fertig gewesen wäre dann.
Denn seine Firmencomputer werden lahmgelegt durch einen Hackerangriff. Sämtliche Kundendaten und Aufträge der Wasser- und Brandschadenssanierungsfirma weg.
Ich wollte sonntags in mein Büro, weil ein regnerischer Tag war, wollte ein bisschen Büroarbeit machen. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass der komplette Rechner tot war, alle Programme, alles tot. Und dann bin ich dann auf die anderen Arbeitsplätze gegangen, habe gedacht, das wäre nur bei mir am Rechner. Und da habe ich festgestellt, dass es überall an alle Rechner das ist.
Ein Trojaner, eine Schadsoftware, verschlüsselt sämtliche Daten des Unternehmens aus Neuberg im Main-Kinzig-Kreis. Vermutlich stammt der Computerschädling aus dem Anhang einer gefälschten Bewerbungs-E-Mail. Dirk Hintermeier vom Hessischen Landeskriminalamt kennt die Funktionsweise dieses Trojaners.
Ja, also wenn Sie jetzt auf die Datei drücken, ne, verschlüsseln sich automatisch, ne, nach und nach die Dateien auf dem Computer. Sie kommen also nicht mehr auf Ihre Dokumente, nicht mehr auf Ihre Bilder. Sie sind also praktisch arbeitsunfähig.
Die Hacker nehmen Kontakt mit Jürgen Kunerts Firma auf und erpressen ihn. Für die Freischaltung der mehreren hunderttausend Dateien des Unternehmens braucht es 2 Entschlüsselungscodes. Die Hacker wollen sie liefern für 10.000 Dollar Lösegeld zu zahlen in der virtuellen Internetwährung Bitcoin. Jürgen Kunert meldet sich bei der Stelle für Cyberkriminalität im LKA. Die rät ihm, auf keinen Fall zu zahlen. Doch eine direkte und vor allem schnelle Lösung gibt es nicht. Ein Problem für den Firmenchef, denn jeder Tag Stillstand ist eine wirtschaftliche Katastrophe.
Es war eine unternehmische Entscheidung, ja, auf der einen Seite abzuwägen, ja, verliere ich jeden Tag im Schnitt 15.000 Euro Umsatz, ja, parallel ohne die Aufträge, die mir so abhanden kommen, ja, und parallel ging es um die Mitarbeiter. Ich habe 15 Leute hier stehen, ja, wenn ich nicht bezahlt hätte, hätte ich nach einer Woche, spätestens zwei Wochen zumachen müssen.
Jürgen Kunert zahlt, damit seine Firma wieder laufen kann. Die Entscheidung kann das Landeskriminalamt nachvollziehen, sieht sie aber skeptisch.
Natürlich, manchmal geht es natürlich auch um die Existenz der Firma, aber das Lösegeld zu zahlen, ne, ist natürlich kein Tipp des Landeskriminalamts oder der Polizei, ne? Sonst würden wir das Geschäftsmodell des Täters natürlich fördern. Außerdem gibt es keine hundertprozentige Gewissheit, dass ich nach Zahlung des Lösegelds dann den Schlüssel bekomme.
Bei Jürgen Kunert geht es gut. Er bekommt direkt nach Zahlung des Lösegeldes die Entschlüsselungscodes. Seine Firma kann wieder normal arbeiten. 2018 hat es 225 angezeigter Cybererpressungen gegeben. Das LKA konnte 53 Fälle lösen, fast jeden vierten. Um sich vor solchen Hackerangriffen zu schützen, rät der Cyberexperte:
Wenn ich also meine Daten verschlüsselt bekomme, wäre es natürlich schön, wenn ich zeitnah immer eine sogenannte Datensicherung durchführe, ein Backup. Wenn ich erpresst werden sollte, das kann also immer mal passieren, dass ich irgendwo draufklicke und plötzlich ist es passiert, kann ich dann immer noch mal auf meine Daten zurückgreifen.
Jürgen Kunert hat für sein Unternehmen eine eigene Schutzstrategie. Er koppelt alle Firmenrechner vom Internet ab.
Wir werden einen separaten Rechner aufstellen, wo alle Mails und Internet vorhanden ist. Das heißt also zusätzlich einen Arbeitsplatz mehr schaffen, ja, und werden dann diese Daten auf den Stick ziehen und in einzelne Arbeitsplätze zuführen, ja. So verhindern wir, dass also überhaupt irgendjemand nochmal auf unsere Arbeitsplätze draufkommen würde.
Denn noch eine Hackerattacke, die seine Firma lahmlegt und seine Existenz bedroht, will Jürgen Kunert auf jeden Fall vermeiden.
Ein Beitrag von Koray Elele. Der Schaden, der der deutschen Wirtschaft durch Cyberangriffe entsteht, beläuft sich auf 55 Milliarden Euro jedes Jahr. Das hat der Branchenverband Bitkom durch eine Umfrage unter Unternehmern herausgefunden. Betroffen sind vor allem Mittelständler, die über spezielles Wissen verfügen, insbesondere in der Industrie. Sie werden ausspioniert. Ein leichtes Ziel sind aber auch diejenigen Unternehmer, die zu wenig in ihre IT-Sicherheit investieren, sagt Susanne Demel von Bitkom. Hans-Wilhelm Dünn arbeitet für den Verein Cybersicherheitsrat Deutschland und berät dort Behörden und Politiker. Auf der Media Convention hat er jetzt festgehalten, wir haben schlichtweg zu wenig Personal, um ausreichend Schutz zu bieten.
Es fehlen über 4 Millionen Leute weltweit in diesem Bereich. Und wenn Sie sich die aktuellen Studien der letzten 4 Wochen ansehen, dann sehen Sie, dass sogar die Leute, die wir dort bereits haben, zu 67% sagen, wir wollen die Branche wechseln, weil wir nicht Herr der Lage sind. Weil wir wissen, dass wir abends nach Dienstschluss, Feierabend, 40% der Warnhinweise gar nicht verfolgen können. Weil wir weder das Personal noch die entsprechenden Tools dafür haben. Und das ist natürlich eine ziemlich klare Aussage.
Doch das ist nicht das einzige Defizit im Kampf gegen Cybercrime. Dünn stellt außerdem fest, wir arbeiten international zu wenig zusammen.
Ich brauche heute im Durchschnitt 218 Tage, um festzustellen, dass ich überhaupt technisch infiltriert wurde. Das heißt, ich muss vorher schon mal schauen, wer können denn diejenigen sein, die überhaupt ein Interesse haben, meine Infrastruktur zu manipulieren, zu fälschen, abzusaugen etc. Und da haben wir ein sehr großes Problem. Da geht es auch um das Netzwerk der Köpfe. Da geht es um Vernetzung. Da muss man Plattformen haben, die miteinander reden. Und deshalb ist es umso wichtiger, hier natürlich den Austausch auch mit den Experten zu generieren.
Die Zusammenarbeit von Experten ist vor allem eine Frage der Regierungen und wie sich diese wappnen im Kampf gegen Cybercrime. Um ihre Öffentlichkeit zu schützen und sich selbst. Allein in Hessen gibt es 1000 Angriffe auf die Landesregierung jeden Tag. 200 von ihnen fielen dieses Jahr schon in die Kategorie ernsthaft bedrohlich, sagt der Leiter des Cybercrime Competence Center Ralf Stettner des hessischen Innenministeriums. Doch wie will die Bundesregierung in Berlin uns vor Cyberangriffen schützen? Andreas Herler aus dem Hauptstadtstudio.
Es ist erst wenige Tage her, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer die neuen Zahlen zur Entwicklung politisch motivierter Straftaten veröffentlicht hat. Und ein großer Teil dieser Straftaten, sagt Seehofer, finde im Internet statt. Etwa durch Beleidigungen und Volksverhetzung.
Deswegen müssen der Staat und seine Sicherheitsbehörden die rechtlichen und technischen Mittel haben, um mit den Extremisten Schritt zu halten. Und da werden wir auch in den nächsten Monaten das eine oder andere noch an Gesetzesänderungen im Deutschen Bundestag vorschlagen müssen.
Doch es geht nicht nur um Extremisten. Es geht auch um Hackerangriffe auf Behörden, auf Energieversorger, auf Krankenhäuser. Konkret hat Seehofer zwei große Projekte in Planung. Das eine ist das IT-Sicherheitsgesetz.
Mit diesem Gesetz verbinden wir weitere Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft, aber auch zur Stärkung des Staates beim Schutz der Sicherheitsarchitektur, der öffentlichen Informationstechnik und auch für die Wirtschaft.
Und da plant sein Ministerium eine ganze Reihe von Maßnahmen. Einer der wichtigsten Punkte aus Verbrauchersicht ist ein neues IT-Sicherheitskennzeichen. Damit soll jeder, wenn er beispielsweise einen neuen Router kauft, schon auf dem ersten Blick erkennen:
Hier handelt es sich um ein Gerät, das die höchstmögliche Sicherheit gewährleistet.
Gleichzeitig soll das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik deutlich mehr Befugnisse bekommen. Wenn zum Beispiel ein Router gehackt wurde und das BSI das mitbekommt, dann darf es künftig die Provider dazu verpflichten, aus der Ferne Updates aufzuspielen, ohne dass der Besitzer des Routers das mitbekommt. Das Bundesamt soll auch im Internet gezielt nach unsicheren Geräten suchen dürfen, wie im sogenannten Internet der Dinge nach Überwachungskameras, Kühlschränken oder Babyphones, die schlecht gesichert sind, um die Besitzer vor der Schwachstelle zu warnen. Dazu soll die Behörde deutlich mehr Personal bekommen. Der Gesetzentwurf verschärft aber auch das Strafrecht. So soll das unbefugte Nutzen von IT-Systemen unter Strafe gestellt werden. Hintergrund sind die massiven Diebstähle privater Daten zum Jahresbeginn, sagt Seehofer. Auch ein spezieller Darknet-Paragraph wird aufgenommen, wonach das Betreiben illegaler Märkte strafbar wird. Ein weiterer Punkt: Die Polizei soll Nutzer-Accounts von Beschuldigten übernehmen und weiterführen dürfen, also unter ihrem Namen ermitteln. Im IT-Gesetz soll zudem festgelegt werden, dass alle Unternehmen, die Technik für das neue 5G-Datennetz liefern wollen, schriftlich zusichern müssen, dass sie vertrauenswürdig sind. Ein Unternehmen wie Huawei aus China soll also versichern, dass China auf die Nutzerdaten nicht zugreifen kann. Aber das werde nicht viel helfen, sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club.
Ich frage mich, was für Konsequenzen denn drohen, wenn ein nicht vertrauenswürdiger Marktteilnehmer fälschlicherweise behauptet, er sei vertrauenswürdig.
Der Gesetzentwurf wird gerade mit den anderen Ministerien diskutiert. Danach will die Bundesregierung den Vorschlag im Bundestag einbringen. Das zweite große Projekt aus dem Innenministerium ist die aktive Cyberabwehr. Sie soll im Juni im Bundessicherheitsrat beraten werden und sieht vor, dass deutsche Behörden bei einem Hackerangriff zum Gegenschlag ausholen können, dass sie beispielsweise einen kompletten Server oder aber eine ganze Leitung abschalten können, über die ein Angriff vom Ausland aus gesteuert wird. Aber zum Standard soll er ein solcher Gegenangriff nicht werden, sagt Seehofer.
Das ist immer die allerletzte aller Möglichkeiten, wenn alle anderen Abwehrmöglichkeiten versagen. Wenn Sie sich vorstellen, einen größeren Angriff auf kritische Infrastruktur, nicht nur Energieversorgung, sondern Krankenhäuser und Ähnliches und alles gleichzeitig, dann kann eine solche Situation eintreten, wo eben die herkömmlichen Abwehrmöglichkeiten nicht mehr ausreichen.
Im Einzelfall müsse deshalb immer abgewogen werden, ob das Abschalten eines Servers oder einer Leitung wirklich angemessen ist. Denn
beides ist mit möglichen Kollateralschäden verbunden, weil sie natürlich auch Dinge dann beeinträchtigen oder beschädigen, die mit dem eigentlichen Angriff nichts zu tun haben. Aber das ist die berühmte Güterabwägung, die Sie in sehr schweren Fällen immer als Rechtsstaat zu treffen haben.
Um Angriffe von Hackern abwehren zu können, soll zudem das nationale Cyberabwehrzentrum ausgebaut werden. Gleichzeitig will die Bundesregierung neue Technologien für mehr Sicherheit im Netz fördern. Dafür hat das Kabinett schon vor einem Jahr die Gründung der neuen Agentur für Innovation in der Cybersicherheit beschlossen. Noch vor der Sommerpause des Bundestags soll sie ihre Arbeit aufnehmen.
Andreas Herler aus dem Hauptstadtstudio. Experten sagen, solange wir unser Leben digital ausrichten, müssen wir mit der Gefahr leben, durch Cyberattacken angegriffen zu werden. Sie sehen, dass sich die Bundesregierung bemüht zu handeln, doch am Ende fehlt es an Spitzenköpfen mit dem richtigen Know-how. Deshalb sind sich die meisten Experten sicher, jeder muss sich selbst schützen. Als Internet-User alle technischen Geräte immer wieder updaten und als Unternehmen in neue Sicherheitstechnologien investieren. Denn für sie steht fest, der nächste Angriff wird kommen. Die Frage ist dann nur, wie gut sind wir auf ihn vorbereitet? Das war die HR Info Netzwelt zum Thema Wehrlos im Netz. Wie schutzlos sind wir Cyberangriffen ausgeliefert? Die Sendung können Sie auch auf hrinforadio.de online nachhören und als Podcast herunterladen. Mein Name ist Juli Rutsch.